Aus Charkiw kommt der Musiker Juri Gurji. Als Jugendlicher zog er mit seinen Eltern nach Berlin. Bekannt ist er geworden durch seine Band Rotfront und natürlich durch die Berliner Partyreihe Russendisco, die er mit Wladimir Kamina veranstaltet hat. Im vergangenen Winter hat Juri Gurji ein Buch geschrieben über den aktuellen jüdischen Sound, wie es in der offiziellen Mitteilung seines Verlages heißt. Noch bevor der Krieg gegen die Ukraine losging, habe ich den Musiker zu Hause vor seinen DJ-Plattenspielern besucht und mir ein paar seiner musikalischen Einflüsse vorspielen lassen. Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine werde ich bei diesem Gespräch fast wehmütig. Hören Sie jetzt einen letzten Gruß aus vergangenen, besseren Tagen.
Sie sagt, Lagiri, das fällt uns schon erschreck. Inser lieber Gitter, Brüder, Joschke fuhrt er weg. Oi, 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 Joschke fuhrt er weg. Noch ein Schuh, noch ein Schuh, die Bahn geht schon er weg.
Oi, oi, ein Käuf mir nicht, ein Locken ist und da seh nicht mehr. Käuf dir ab und stiebelach, die Geist im Militär. Oi, 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 Joschke fuhrt er weg. Noch ein Schuh, noch ein Schuh, die Bahn geht schon er weg.
Aus der jüdischen Welt, heute mit dem Hausbesuch bei dem Musiker Juri Gurji. Und heute sitzen wir direkt bei ihm im Musikzimmer. Und wir haben gerade die Barry Sisters mit Joschke gehört. Juri Gurji, Sie haben in Ihrem Buch Richard Wagner und die Klezmer Band auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland geschrieben, dass sie jüdische Musik vor allem auch von ihrem Großvater kennengelernt haben, unter anderem auch die Barry Sisters. Haben Sie genau diesen Track auch bei Ihrem Großvater hören können?
Absolut. Ich glaube, den Song mit 4 oder 5 gehört zu haben, damals, als wir noch in einer relativ kleinen 3-Zimmer-Wohnung zu 6 gelebt haben mit meinen Eltern und Großeltern in Charkiw in der Ostukraine. Und ich war ganz oft krank und blieb zu Hause mit meinen Großeltern, die beide Zahnärzte waren. Und zwischen den, also die hatten auch zu Hause ein illegales Privatpraxis und konnten da Patienten empfangen. Das habe ich alles so miterlebt als Kind. Und immer wieder dann, wo keine Patienten da waren, hat mich mein Opa unterhalten und hat Platten aufgelegt. Er wollte ursprünglich Musiker werden, hat seine Geige verloren am Anfang des Zweiten Weltkrieges und ist dann nach dem Krieg Zahnarzt geworden. Aber diese Liebe für Musik, die blieb, und er hat immer wieder gespielt. Der konnte Klavier spielen, Geige ja auch, und hatte eine Plattensammlung und Kassettensammlung und hat einen sehr eklektischen Geschmack. Ich glaube, er hätte eigentlich heute DJ werden können. Der war so ein Proto-DJ. Also wenn ich auflege, bin ich auch für Eclectic. Und der hat viel von Barry Sisters gehört und mir vorgespielt. Und der nannte sie auf Russisch Sestre Barry, wie auch viele anderen russischsprachigen Juden, wie ich später dann herausgefunden habe. Und ich habe das so oft gehört, dass ich dachte, die gehören zur Familie. Ich glaube, ich dachte, das sind seine Schwestern. Weil man sagte immer, okay, und jetzt kommen die Schwestern irgendwie. Hören wir jetzt die Schwestern. Erst viel später, als ich diese Musik für mich dann neu entdeckt habe, ich glaube schon mit 21, 22, habe ich sie natürlich auch mit anderen Ohren gehört und festgestellt, dass sie auch einen super Groove im Hintergrund hat. Das waren einfach Spitzenmusiker, die Barry Sisters damals begleitet haben. Und das ist eine perfekte Kombination von osteuropäischen jüdischen Element und amerikanischer Swing-Musik aus den frühen 50er Jahren, also diese goldene Jiddisch-Swing-Ära.
Sie sind 1995 nach Berlin gekommen, damals waren Sie 20 Jahre alt, und Sie beschreiben im Buch, dass Sie jüdische Musik tatsächlich in Potsdam dann eigentlich erst kennengelernt haben. Waren da auch die Barry Sisters darunter?
Nein, wie ich gerade beschrieben habe, jüdische Musik für mich existierte eigentlich nur im Zimmer meines Großvaters. Damals. Wir sind dann irgendwann, Gott sei Dank, mit meinen Eltern ausgezogen und lebten dann in eigene Wohnung, wo ich dann mit 13, 14 für mich Rockmusik entdeckt habe. Und ich war dann so ein junger Punk und stand voll auf Rockbands des Tages, Nirvana und Pearl Jam und Soundgarden. Wir sind damals in Potsdam gelandet und ich fand dann heraus von meinen Nachbarn in diesem Immigrantenwohnheim in der Kirschallee 6, ach, ich kenne noch die Adresse. Also es gab einen verrückten Rolling Stones-Fan und der hat mir dann verraten, wo der Plattenladen in der Stadt zu finden ist, in der Brandenburger Straße, die Filiale von City Music. Und am nächsten Tag, Punkt um 10, stand ich vor der Tür, habe dann schnell dann die CDs gefunden, die ich gesucht habe, konnte sie mir eh nicht leisten, aber es war schon ein besonderes Gefühl, sie überhaupt in der Hand zu halten. Und ich dachte, okay, ich schaue mal, was es noch alles so gibt, weil in der Ukraine zu der Zeit gab es kaum Plattenläden. Dann habe ich eben dann Weltmusik-CDs entdeckt und unter anderem dann auch etwas, was jüdische Musik ist. Das war eine große Überraschung, dass ausgerechnet in Deutschland eine Schublade mit jüdischer Musik zu finden ist. Und ich wusste nicht, was das überhaupt sein könnte, musikalisch. Und habe mir dann die CDs angeschaut und das war, glaube ich, zwei Alben von Gyura Feidmann. Und die fand ich gar nicht toll, als Nirvana-Fan. Aber ich glaube, in diesem Moment wurde meine Neugierde geweckt. Und ich dachte, es muss sie doch irgendwie geben, diese andere jüdische Musik. Und seitdem habe ich mich auf die Suche gemacht, die bis heute noch dauert. Ich habe dann natürlich seit Oktober 95 eine ganze Menge Bands und Interpreten entdeckt, ganz viele Platten durchgehört und festgestellt, es gibt natürlich immer wieder Versuche, mit jüdischen Themen Popmusik zu machen. Und das finde ich besonders spannend. Als Musiker, als Musikfan, als Pop-Rock-Musikfan und auch als DJ.
Eine so eine Crossover-Geschichte haben Sie sich jetzt auch als zweiten Song ausgewählt. Das ist von der Platte, von der Vinylplatte, Fiddler on the Roof Goes Latin. Was können Sie dazu sagen?
Also Fiddler on the Roof ist wahrscheinlich einer der größten Erfolge. Also in der Schublade mit jüdischer Musik in fast jedem Plattenladen der Welt findet man irgendeine Version von Fiddler on the Roof. Was ich immer bei guten Songs, egal jetzt jüdisch, nicht jüdisch, interessant finde, die haben fast immer was Neues und rollen was Neues aus gutem Song raus. Also gutes Song kann man, glaube ich, immer neu interpretieren und mit bisschen Talent kommt immer was Interessantes raus. Und das ist halt Kommerz und Showbiz. Sobald etwas erscheint, was Erfolg hat, muss dann eine Coverversion folgen. Und ich habe irgendwann auf Spotify geschaut, wie viele Versionen von If I Were a Rich Man, einen der größten Hits aus dem Fiddler on the Roof Musical, gibt. Genau, in der deutschen Version heißt Fiddler on the Roof Anatevka. Und ich bin, glaube ich, bei 40 oder 50 müde geworden. Und es gibt noch viel mehr. Und das hier ist eine ganz witzige Platte, aber auch sehr, sehr gut gemacht musikalisch mit viel Fantasie. Das ist Fiddler on the Roof Goes Latin. Und ich glaube, da sind nicht alle Songs, die mit jetzt Cha-Cha-Cha und Cumbia und was weiß ich alles umgearbeitet ist. Aber wenn man sich die ganze Platte anhört, stellt man fest, es funktioniert bei jedem Song. Also jeder Song, der natürlich ursprünglich anders klang, funktioniert mit jedem lateinamerikanischen Rhythmus.
Na, dann legen Sie mal auf.
Sehr, sehr gerne. Sabbath Prayer von Fiddler on the Roof Goes Latin.
Vom Sound her auf jeden Fall etwas breiter aufgestellt als das, was man sich normalerweise unter dem Fiedler auf dem Dach vorstellen würde. Hatten Sie denn auch irgendwann mal als Hobbymusikologe, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, einen jüdischen Wow-Effekt? Und welche Musik spricht Ihnen tatsächlich aus der jüdischen Seele?
Ich muss schon sagen, dass ich immer diesen Hunger für neue Musik empfunden habe. Und ich bin zwar ein leidenschaftlicher Plattensammler, aber wie Sie sehen, gibt es hier auch noch Hunderte oder Tausende von CDs. Und es gab dann Napster. Und ich glaube heute, also 20 Jahre später, dass Napster mich zur Musik von Jeff Burner, von einem kanadischen Singer-Songwriter, geführt hat. Und man sah die Listen, was die anderen User so angeboten haben. Und da bei irgendeinem fand ich nach Stunden Sachen, die spannend klangen, also ich meine die Songnamen, man konnte nicht reinhören, ohne runterzuladen. Und es stand eben ein Ordner mit Jeff Burner drauf und die Songs wie Whiskey Rabbi und Lucky Goddamn Jew. Und ich fand es eigentlich schon allein die Songtitel genau das, wonach ich als junger Punkrocker mit jüdischer Seele gesucht habe. Und ich habe das runtergeladen und ich wurde nicht enttäuscht. Ich fand das absolut großartig. Jeff Burner begleitet sich eigentlich nur auf einem Akkordeon, wenn er live spielt. Und ich habe ihm dann sofort angeschrieben, habe seine MySpace-Seite, nehme ich an, damals gefunden im Netz und habe ihn angeschrieben und er hat sich sofort zurückgemeldet. Sehr, sehr netter, sehr bodenständiger junger Mann. Und wir blieben seitdem im Kontakt. Der war auch mit Lucky Goddamn Jew, glaube ich, auf meiner ersten Compilation zu jüdischer Musik, Shtetl Superstars, Funky Jewish Sounds from Around the World. Ungefähr zu dieser Zeit, glaube ich, 2002, 2003 kam sie raus auf Trikont in München. Und er hat seitdem fast jährlich, glaube ich, ein neues Album rausgebracht und die letzten sind auch als Schallplatten erhältlich und jedes Mal, wo er in Berlin unterwegs ist mit einem Konzert, bringt er mir die neue Platte. Das finde ich super süß und wir sind seitdem Freunde geblieben. Für eine Tribute-Platte, die vor ein paar Jahren erschienen ist, hat meine Band Rotfront auch seinen Song mit dem langen Titel, wie geht er nochmal? This Authentic Klezmer Wedding Band is for Hire. haben wir dafür gecovert. Und der Song, den ich für heutige Sendung ausgesucht hat, heißt Not the Jew I Had in Mind. Und das spricht mir wieder aus der Seele mit vielen anderen Jeffs-Stücken. Es ist die Auseinandersetzung mit dem Thema, mit welchen Vorurteilen man dann zu tun hat bei anderen Menschen. Ach, du gehst nicht zur Synagoge, was für ein Jude bist du? Du arbeitest Freitagabend und so weiter. Davon singt er. Not the Jew I had in mind. Perfekt formuliert. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Not the Jew that I had in mind. No, you are not the Jew that I had in mind. Don't walk right, don't talk right, don't play right, don't pray right. I search my feelings and I find you're not the Jew I had.
Sie selbst haben sich jetzt öfter als Punk-Rocker bezeichnet. Wie kriegen Sie das Jüdische unter einen Hut?
Eine gute Frage. Danke dafür. Doch, ich glaube, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es gab auch dieses Buch. Es heißt Heebie-Jeebies and CBGBs. Und das ist die Stephen Lee Bieber heißt der Autor. Und das ist die jüdische Geschichte vom Punkrock, wo der Autor eigentlich den Leser darauf aufmerksam macht, dass diese erste Punkwelle in New York in den frühen 70er Jahren, dass da ganz viele Juden unter den ersten Punks gab. Von Richard Hell und den Christine von Blondie, Lenny Kaye von Patti Smith Group, ein paar von Ramones, Lou Reed ja sowieso und so weiter. Und er erklärt, wie eng es eigentlich verbunden ist und dieser jüdische Hintergrund von diesen Musikern und dieser Wunsch, dann andere Musik zu machen, die es bis dahin nicht gab. Und ein super spannendes Buch. Ist, glaube ich, inzwischen auf Deutsch erschienen, im Ventil Verlag vor ein paar Jahren. Das waren so die jüdische, sozusagen die jüdischen Wurzeln vom Punkrock und nicht unbedingt jüdischer Punkrock. Deswegen, jüdische Musik bietet so viele Facetten und so viele eigentlich so Subrichtungen an, dass ich mich da eigentlich sehr wohl fühle und da mehr Sachen aussuchen kann. Also es gibt ganz viele Hip-Hop-Interpreten, die sich mit jüdischen Themen auseinandersetzen. Es gibt Versuche, chassidische Nigunim in anderen Arrangements, also nicht nur in Chören, sondern auch jetzt als alles Mögliche bis zu Metal eigentlich neu zu arrangieren. Und das finde ich super spannend und eine ganz interessante Entwicklung, die ich seit Jahren verfolge.
Zum klingenden Schabbat haben wir hier auf diesem Sendeplatz immer eine synagogal oder eine liturgische Musik ausgewählt. Diesmal möchte ich Ihnen die Auswahl überlassen. Sie haben David Gold ausgewählt, den wir hier auch schon einige Male gehört haben. Warum?
Ich glaube, das war das erste Mal, wo, also mit David Solid Gold und seine Platte Adonai and I, die ich Anfang der 2000er gehört habe. Das war für mich damals das erste Experiment, die ich dann wahrgenommen habe, liturgische Musik mit moderneren Sounds zu kombinieren, was auch ganz toll geklappt hat. Und erstaunlicherweise, ich meine, eigentlich ist das super logisch, weil David Gold spielt bei John Brown's Body, einer sehr bekannten Neo-Reggae-Band aus der USA, und der eher Jude ist und irgendwann auch, glaube ich, dieses Verlangen hatte, die beiden Welten zu kombinieren. Und ich glaube, das klingt auch super harmonisch und das bereichert, glaube ich, beide Bereiche.
Und deswegen hören wir jetzt Adonolam in Moll von seinem Album Adonai and I. Sie hörten heute eine Aufzeichnung, eine Home-Session mit dem Musiker Yuri Gurji von Mitte Februar. Er wird das nächste Mal am 7. April in Erfurt zu sehen sein mit dem Programm Alte Steine, neue Töne mit Christian David und Anna Margolina. Sein Buch ist bereits jetzt erhältlich. Richard Wagner und die Klezmer Band auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland ist im Ariella Verlag erschienen. 264 Seiten kosten 24,95 €. In dem Sinne, Good Shabbos.